Ich bin begabt. Es gibt einfach keine unbegabten Menschen. Ich hätte das gar nicht schreiben müssen. Weil das dermaßen klar ist, ich bin begabt. Jedem von uns hat Gott viele Begabungen sozusagen in die Wiege hineingelegt. Weil Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat, deshalb haben wir die Fähigkeit, kreativ und schöpferisch tätig zu sein. Es gibt kein Lebewesen außer dem Menschen, das zu solchen Leistungen fähig ist, denn nur Menschen sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Kein Tier kann dermaßen viele verschiedene Musik machen wie der Mensch. Die Vögel pfeifen immer ihr selbes Lied. Man erkennt die Vogelstimmen. Ameisen bauen immer dieselben Nester, nicht einmal ein Hochhaus und dann irgendwie eine Tiefgarage oder ein Palast. Ich weiß zwar nicht, was die alles machen in ihren Ameisenhaufen, aber die Kreativität, die die Menschen durch die Menschheitsgeschichte zum Tragen kommt, ist einfach einzigartig. Und das deshalb, weil Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat und wir damit kreativ und schöpferisch tätig sein können. Und dort, wo sich Menschen der Verantwortung gegenüber ihrem Schöpfer entziehen, was seit Adam und Eva der Normalfall ist, dienen diese großartigen Fähigkeiten, die uns Gott geschenkt hat, oft der Zerstörung. Denken wir nur an die Kreativität, die Menschen an den Tag legen, wenn es um Folterung geht. Die Kreativität, die wir haben, wenn es um Waffen geht, um Vernichtungsmittel. Oder ich denke an Auschwitz, als wir waren, diese schreckliche Kreativität des Menschen, eine Maschinerie aufzubauen, um Menschen quasi zu vernichten, ein Vernichtungslager. Oder all die Ausbeutungen, denen Menschen unterworfen werden. Schade, das, was Gott in uns hineingelegt hat, verwenden wir oft zur Zerstörung. Und wenn ein Mensch zu Jesus gehört, kann er seine Gaben wieder mehr so einsetzen, wie sich das Gott eigentlich ursprünglich gedacht hat. Und zu den Gaben, die wir in die Wiege hineingelegt bekommen, bekommen wir bei unserer zweiten Geburt, sozusagen bei der zweiten Geburt, wieder in die Wiege der zweiten Geburt auch noch Gaben dazu. Dann sprechen wir eben spezifisch bei uns von den geistlichen Gaben. Paulus schreibt: Jedem Einzelnen von uns hat Christus seinen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Jedem. Jedem, der mit ihm in Verbindung steht. Du kannst also nicht sagen, ich bin eben ein ganz armes Geschöpf. Ich gehöre nicht zu den Christen, denen Gott etwas gegeben hat. Ich gehöre zu denen, die haben gar nichts. Alle anderen sind immer viel besser als ich. Falsch, dann tickst du falsch. Jedem. Dazu gehörst auch du. Und nun werde ich erklären, wie wir diese Gaben, die Jesus uns gegeben hat, entdecken können. Oder anders gesagt, was wir auf dieser Entdeckungsreise beachten müssen. Und bevor wir uns überhaupt auf diese Entdeckungsreise machen, müssen wir die nötige Ausstattung haben. Für die meisten von uns ist das, was ich jetzt sage, selbstverständlich. Und trotzdem will ich darauf hinweisen, denn wenn wir uns das Selbstverständliche nicht mehr bewusst machen, vergessen wir plötzlich das, was eigentlich selbstverständlich ist. Und das ist ja die Aufgabe in der Verkündigung. Ich habe ja, letztens hat mal einer gesagt, als wir in einer Runde saßen, Pastoren, er hätte jetzt einfach nichts Neues quasi gefunden. Er sagt uns etwas, was uns allen bekannt ist, habe ich gesagt, ja, zum Glück hast du nichts Neues herausgefunden, weil wir sprechen immer von diesem Wort. Deshalb wiederhole ich mich eigentlich seit Jahren und ihr hört mir immer noch zu, das ist ja auch nett. Also müssen auch selbstverständliche Überzeugungen doch auch immer wiederholt werden. Also geistliche Gaben, und darum geht es, eine geistliche Gabe kann ich nur entdecken, wenn der Heilige Geist in mir lebt. So ist das, so einfach. Ohne den Heiligen Geist keine geistliche Gabe. Den Heiligen Geist bekommst du, wenn du dein Leben Jesus anvertraust und ihm nachfolgst. Und Petrus erklärt, wie du das praktisch machen kannst, falls du das noch nicht getan hast. Er sagt, den Menschen, die danach fragen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Und dann wird der Heilige Geist in dir wohnen und dann können geistliche, vom Geist gewirkte Gaben in deinem Leben zum Tragen kommen. Diese Umkehr geschieht in einem aufrichtigen und ehrlichen Gebet. Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, dann bist du nicht ausgerüstet für eine Entdeckungsreise, um deine Gaben, deine geistlichen Gaben zu entdecken. Und damit sage ich übrigens nicht, dass Menschen, ein Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, keine Gaben und Fähigkeiten haben kann, die von besonderen Kräften zeugen. Das habe ich damit nicht gesagt. Es gibt Menschen, die Kranke heilen können, so Wundertäter, die Ereignisse vorhersehen können, die Wunder tun. Haben sie deswegen den Heiligen Geist? Sind sie deshalb Christen? Nein, nicht unbedingt. Denn nicht die Gabe und Fähigkeiten, die ich habe, zeichnen mich als wahren Christen aus. Das ist die Gefahr, dass wir von der Gabe auf den Glauben eines Menschen zurückschließen. Möchte ich wissen, ob der Heilige Geist oder andere Geister am Wirken sind, schaue ich nicht auf die Gabe, sondern auf den Begabten. Der interessiert mich zuerst. Es ist doch interessant, dass Paulus, bevor er auf einzelne Gaben eingeht, im Korintherbrief Kapitel 12, zuerst einmal deutlich macht, wie wir erkennen, ob jemand vom Geist Gottes geleitet ist. Sagt das folgendermaßen. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen. Götzen bilden, die nicht einmal reden können. Also das war euer altes Leben. Und jetzt ist euch etwas Neues angebrochen. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, und zwar der einzigartige Herr. Es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Damit macht Paulus deutlich, dass wir nicht aufgrund einer Gabe, eines Dienstes oder einer Kraft feststellen können, ob dieser Mensch vom Heiligen Geist befähigt ist. Nein, so geht das eben nicht, sondern wir erkennen am Bekenntnis einer Person, ob der Heilige Geist in diesem Leben am Wirken ist. Ich finde es wunderbar, wenn Menschen die Fähigkeit haben, Wunder zu tun und andere zu heilen. Doch bevor ich mich einem solchen Menschen anvertrauen würde, schaue ich zuerst, wie dieser Mensch zu Jesus steht. Ob Jesus für ihn der einzige wahre Gott ist, nur in ihm die Erlösung und Rettung ist. Und wenn er das nicht glaubt, dann würde ich mich diesem Menschen nicht anvertrauen. Dann sind andere Geister am Werk und nicht der Heilige Geist. Das ist interessant, dass Paulus das, bevor er sich spezifisch über einzelne Gaben äußert, genau das vorne ansetzt. Und ich glaube, das ist etwas, was oft einfach übersehen wird. Also nicht die Gabe zeigt mir, ob jemand vom Heiligen Geist geleitet ist, sondern das Bekenntnis, das er in sich trägt. Eines muss dir klar sein, wenn du Jesus nicht nachfolgst, wenn du noch nicht wiedergeboren bist, dann wirst du keine geistliche Gabe finden und deine natürlichen Gaben werden keine geistliche Dimension bekommen. Du bist für die Entdeckungsreise nicht ausgerüstet, dir fehlt die Hauptsache für diese Reise. Und nebenbei bemerkt, dir fehlt auch die Hauptsache für das Leben. Denn es gibt so einen Spruch, wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Und so ist das. Die Voraussetzung, die wichtig ist, wenn ich auf diese Entdeckungsreise bin, ist mein Leben als Christ. Es ist erstaunlich, wenn wir in der Bibel etwas genauer hinschauen, wenn es um die Selektion von Mitarbeitern geht. Dann stehen die Begabungen der Mitarbeit, also die geistigen Begabungen, auch die natürlichen, eher im Hintergrund, wenn sie überhaupt erwähnt werden. Im Vordergrund steht die Lebensführung und der Charakter eines Menschen. Sie bilden die Voraussetzung, damit die Gabe im richtigen Rahmen ihre Wirkung zeigen kann. Das war bereits bei Mose der Fall. Jethro, sein Schwiegervater, sagte Mose: Komm, du hast viel zu viel um die Ohren, du musst andere Männer einsetzen, die dich entlassen, und du musst dann nur noch das Wichtigste tun und die anderen sollen die andere Arbeit tun. Und dann sagt er ihm, wie er diese Leute qualifizieren soll. Siehe dich unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn feind. Also es geht um charakterliche Eigenschaften. Um Lebensführung. Das auch im Neuen Testament. Da geht es um genau dasselbe. Paulus schreibt im Titus: Weil ein Gemeindeleiter ein von Gott eingesetzter Verwalter ist, muss er ein untadeliges Leben führen. Er darf nicht selbstherrlich sein, nicht jähzornig, nicht alkoholsüchtig, nicht gewalttätig. Interessant, dass du das alles erwähnen musst, oder? Dass du nicht alkoholsüchtig sein sollst, nicht gewalttätig. Dass du das sagen musst, ist schon mal interessant. Und nicht darauf aus, sich zu bereichern. Vielmehr soll er gastfreundlich sein, das Gute lieben, sich verantwortungsbewusst und gerecht verhalten, sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und sich durch Selbstdisziplin auszeichnen. Hier wird nicht einmal eine spezielle Gabe erwähnt. Ich glaube, wenn wir einen Job ausschreiben würden, würden wir vermutlich das meiste von da weglassen, im Sinn von selbstverständlich, und die würden nach im Gabenkatalog gucken, was für eine Gabe muss jetzt der genau haben. Also, dass ich mich nicht falsch verstehe, ich habe nichts gegen Gaben. Ich sage nur, im Vordergrund bei der Selektion von Mitarbeitern in der Schrift steht nicht die Gabe, sondern der Charakter und die Lebensführung. Hier bei der Gemeindeleiter wird nicht einmal eine besondere Gabe erwähnt in diesem Abschnitt wenigstens. Das wird auch der Grund sein, weshalb Paulus im Römerbrief, bevor er sich mit den Gaben beschäftigt, das, was wir eben gehört haben in der Schriftlesung, Gabendienste und Kräfte, er vom wahren Gottesdienst spricht. Ich habe euch vor Augen geführt, schreibt er, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem Gott Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Also wenn Paulus vom Gottesdienst spricht, vom wahren Gottesdienst, spricht er nicht über den Musikstil, er spricht nicht, ob wir aufstehen oder sitzen zum Beten, sondern der wahre Gottesdienst ist in unserem Herzen, ist unsere Gesinnung, unsere Hingebung an Gott selbst. Mein ganzes Leben soll auf Gott ausgerichtet sein. Mit allem, was ich habe und bin, stelle ich mich ihm zur Verfügung. Ich soll mich mehr darum kümmern, oder nicht mehr darum kümmern, was in der Welt alles so wichtig erscheint, sondern ich soll mich nach anderen Maßstäben richten. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Auch hier die Erkenntnis des Willens Gottes in enger Verbindung mit unserer Lebensführung. Interessant. Die Veränderung, die durch diese Lebensführung entsteht, befähigt uns gleichzeitig zu erkennen, was Gottes Wille ist. Wir werden fähig zu beurteilen, über was sich Gott freut. Und ich bin überzeugt, dass auch aus dieser Lebensführung die Entdeckung und Entwicklung unserer Gaben in ganz natürlicher und selbstverständlicher Weise heranwächst und herauswächst. So könnte man etwas zugespitzt sagen, der Schlüssel oder die Voraussetzung auf meiner Entdeckungsreise, meine geistlichen Gaben zu finden, ist die Hingabe an Gott oder anders gesagt, Der wahre Gottesdienst führt mich automatisch zur Erkenntnis meiner Begabungen. Jakobus hält auch deutlich fest, wie eng verbunden geistliche Gaben und Lebensführung ist. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig, Weisheit ist ja auch eine Gabe, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Auch hier steht wieder die Lebensführung im Vordergrund. Und nun der dritte Punkt, die Haltung bei der Entdeckungsreise. Nun, mit welcher Haltung soll ich auf dieser Entdeckungsreise unterwegs sein? Es ist eine dienende Haltung. Auf dieser Entdeckungsreise, die wir mit dem Beginn unseres Glaubens antreten, gibt es ein einfaches und schlichtes Prinzip, das uns auf der ganzen Reise begleiten muss, das Prinzip des Dienens. Wir entdecken unsere geistlichen Gaben, wenn wir dazu bereit sind, Gott zu dienen. Dienen hat jedoch immer etwas mit Zeit, Kraft und Geld zu tun. Mit anderen Worten, dienen fordert von uns Opfer. Deshalb muss ich mich zuerst einmal fragen, wenn ich überhaupt geistliche Gaben entdecken will, ob ich bereit bin, für Gott ernsthafte Opfer zu bringen. Bin ich bereit, auf Erholung, auf Bequemlichkeit und was auch immer zu verzichten? Bin ich bereit, in einer gewissen Verbindlichkeit und Treue zu dienen? Oder ist für mich eine geistliche Gabe etwas, was ich aus dem Gestell nehme und dann soll ich sagen, ah ja, super, die Gabe, die er hat, und du musst jetzt einsetzen und dann setze ich die so ein und dann, wenn sie mir zu anstrengend wird, stelle ich sie wieder ins Gestell zurück. Verbindlichkeit und Treue, das, was ich auch gesagt habe, was wir beim Hans quasi in Person haben, das ist heute gar nicht mehr selbstverständlich. Wir haben heute dermaßen Angst, das Leben zu verpassen, dass wir uns gewohnt sind, keine Verbindlichkeiten mehr einzugehen. Wir sind bereit, da und dort zu helfen, wenn es gerade in meine Planung passt. Unser ganzes Vereinsleben hat große Mühe, überhaupt noch Leute zu finden, die sich engagieren. Weil wir haben alle Angst, wir könnten etwas verpassen, weil wir so viele Angebote haben. Und ich bin überzeugt, viele, viele Menschen verpassen das Leben aus lauter Angst, sie könnten es verpassen. Willst du dich deine geistige Gabe entdecken, dann wird das von dir Opfer fordern. Natürlich, das ist meine tiefe Überzeugung, Opfer, die sich lohnen werden. Und ein Lohn, den viele Leute übersehen, wenn sie Angst haben, ihr Leben zu verpassen. Sie haben wohl viel erlebt, aber viel erlebt heißt nicht erfüllt gelebt zu haben. Das ist ein großer Unterschied. Wer bereit ist, Opfer zu bringen, richtige Opfer natürlich, nicht einfach Opfer um des Opfern Willens. Wer bereit ist, Opfer zu bringen, wird vielleicht nicht so viel erleben wie andere, aber er wird ein erfülltes Leben haben und er wird zurückschauen und wird dankbar sein für das, was er in seinem Leben erlebt und getan hat. Paulus sagt etwas, das ausgezeichnet in unsere Zeit hineinpasst. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Das hören wir ja gerne. Das ist ja auch so. Doch, gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander mit Liebe. In Liebe. Meine Gaben habe ich entdeckt, indem ich diente. Schon in jungen Jahren habe ich Sonntagsschule gegeben, etwas später die Jugendgruppe geleitet und so ging es weiter. In diesem Dienen drin entdeckte ich meine Gaben. Und dass ich heute Pfarrer bin und hier stehe, hat viel damit zu tun, dass ich gedient habe. Da sind Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, was du gesagt hast, das hat mich die ganze Woche beschäftigt. Oder plötzlich habe ich im Gespräch gemerkt, dass sie Bezug nehmen auf etwas, was ich vor Jahren einmal irgendwie eine Bibelarbeit gesagt habe. Und dann gab es Leute, die sind frontal auf mich zugekommen und gesagt, du musst Pfarrer werden. Wenn ich zu Hause am grünen Tisch gesessen wäre und gebetet, dass Gott mir die geistliche Gabe zeigt, Ich würde heute noch beten. Nein, ich würde vermutlich nicht mehr beten. Ich hätte es aufgegeben. Es wäre mir langweilig geworden, ehrlich gesagt. Das ist im Arbeiten drin. Heute weiß ich auch, dass einiges, was ich früher einmal gemacht habe, nicht so ganz meinen Gaben entspricht. Mir ist auch bewusst, dass andere es viel besser machen und ich bin froh, wenn es andere machen. Aber manchmal ist es auch so, dass andere etwas besser können, aber sie machen es nicht. Dann muss es halt der machen, der es nicht so gut kann. Doch eines weiß ich, wenn Not am Mann ist, dann würde ich auch dort zupacken, wo ich mich nicht begabt fühle. Ich würde dienen, solange es nötig ist und ich das kann. Und ich werde darauf hoffen, dass mich bald jemand ablöst. Manchmal gibt es auch in der Gemeinde Arbeiten, die einfach gemacht werden müssen, selbst wenn niemand dazu sich sonderlich begabt fühlt. Lass mich das am Beispiel einer Familie aufzeigen, die ein schönes Haus hat mit einer schönen Wiese. Und diese Wiese muss regelmäßig gemäht werden, am Samstag am besten. Jetzt hat diese Familie 6 Personen. Große Familie, aber niemand in dieser Familie ist begabt für das Rasenmähen. Niemand fühlt sich begabt. Ja, was machen wir jetzt? Lassen wir das Gras wuchern oder kaufen wir Kühe und die sollen das abfressen? Aber dann kann man dann nicht mehr grillieren im Garten. Irgendjemand muss es machen. Auch wenn er unbegabt ist oder man stellt jemanden an und bezahlt ihn und der macht es dann, auch wenn er nicht begabt ist dafür, aber er macht es, weil er damit seinen Lebensunterhalt verdient. Versteht ihr? Es gibt Dinge, die müssen einfach gemacht werden. Begabung hin oder her. In unserer Gemeinde mache ich einiges, wozu ich überhaupt mich nicht begabt fühle. Aber jemand muss es machen. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Ich nehme keinen Schaden. Nicht einmal einen seelischen. Es geht mir immer noch gut. Natürlich möchte ich nicht 100% von meinem Job nur Dinge machen, für die ich überhaupt nicht begabt bin. Das ist natürlich auch ein Frust. Aber manchmal muss ich einfach Dinge machen, weil niemand anders da ist und es muss gemacht werden. Oder weil niemand Zeit hat, oder warum auch immer. Ich will mich gar nicht beklagen. Ich finde das eigentlich normal und ihr habt mich ja auch angestellt und bezahlt mich auch, dass ich da ein bisschen schaffe. Wenn du bereit bist, einfach zu dienen, dann wirst du deine speziellen Gaben auf ganz natürliche Weise entdecken und entwickeln können. Und natürlich kann es auch hilfreich sein, wenn du an einem Seminar teilnimmst, dass dich bei der Suche nach deiner Gabe unterstützt. Und ein Seminar bieten wir ja im Januar an, im Rahmen dieses Zürich-Seminars. Dort bieten wir diesen Kurs an, wie man seine Gabe entdecken kann. Das möchte ich euch empfehlen. Ich bin überhaupt nicht gegen diese Kurse. Ich sage nur eins. Ums Dienen rum kommen wir nicht, mit dem besten Kurs nicht. Und ums Opfer bringen kommen wir auch nicht um. Da können wir 100 Kurse und 1000 Bücher über die Gaben lesen. Das verändert nichts in meinem Leben, wenn ich es nicht anwende. Und wenn du deine Gabe entdeckst, dann ist es auch nicht so, dass diese Gabe schon voll entwickelt ist und du dann auf dem Höhepunkt stehst. Oh, jetzt habe ich die Gabe entdeckt und jetzt mache ich alles viel besser als alle anderen in diesem Bereich. Wie mit allem im Leben werden sich mit dem Gebrauch und der Übung deine Gaben entwickeln. Und wenn du sie nicht gebrauchst und nicht übst, dann werden sie verkümmern. Bei mir hieß das sogar, dass ich eine langjährige Ausbildung machte. Jedenfalls ist es Gottes Wunsch, dass wir die Gaben, die er uns geschenkt hat, auch füreinander verwenden. Deshalb schreibt Petrus, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Dazu werde ich noch einiges nächsten Sonntag sagen. Verwalter der Gaben, die Gott mir geschenkt hat. Also Gott sieht darin auch eine gewisse Verantwortung, die wir ihm gegenüber haben. Unsere Gaben entdecken wir nicht durch Bücher lesen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Das kann hilfreich sein. Ich habe nichts gegen diese Bücher. Ihr könnt das gerne lesen als Ergänzung zu dieser Reihe. Aber früher oder später musst du praktisch werden. Niemand lernt beim Zuschauen Autofahren. Vielleicht kann er einiges schneller begreifen, wenn er genug lang und aufmerksam zugeschaut hat. Aber dann muss er einmal selber hinter Steuer und ich sage dir, auch wenn er noch so lange beim Autofahren zugeschaut hat, ich würde dem nicht hinten ins Auto reinsitzen und der vordere Beifahrersitz wäre leer. Das würde ich nicht machen. Der kann nämlich noch nicht Autofahren. Der begreift dann, wenn er fährt, vielleicht alles schneller, was ich ihm sage, weil er das schon vorher genau beobachtet hat. Aber er muss es genauso üben. Und so ist es auch mit den Gaben. Wenn wir nicht üben und wenn wir sie nur theoretisch können, dann werden sich diese Gaben nicht entwickeln. Die wichtigste Voraussetzung, um die geistlichen Gaben zu entdecken, ist die Wiedergeburt. Dass der Heilige Geist in mir wohnt. Der Schlüssel, der mir den Weg zur Entdeckung ebnet, ist die Hingabe. Oder so wie Paulus sagt, der wahre Gottesdienst. Und im Vordergrund steht meine Lebensführung und mein Charakter. Und Hand in Hand. Damit geht die Bereitschaft zum Dienen. Das ist eigentlich auch ein Aspekt der Hingabe. Was zwangsläufig Opfer mit sich bringt. Opfer, die sich lohnen. Paulus sagt es so. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus dem Herrn. Dient ihm. Ihr werdet sogar einen Lohn bekommen. Ihr müsst das nicht einmal gratis machen. Wir meinen immer als Christen, ja, das ist alles gratis, was wir machen. Das stimmt nicht, es ist nicht gratis. Wir bekommen tatsächlich einen Lohn. Gott belohnt das, wenn wir die Gaben, die er uns gibt, wenn wir die gebrauchen. Also es lohnt sich, im besten Sinne des Wortes. Geh auf Entdeckungsreise und lass dich von Gottes Führungen überraschen. Paulus spornt dich an, wenn er sagt, lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Und dann schließt er ab, dient dem Herrn. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du uns ausgestattet hast mit Gaben, natürlichen und geistlichen Gaben. Und es ist ein Privileg, dass wir dir damit dienen dürfen. Und du belohnst uns sogar dafür. Und wir haben in unserer Mitte unglaublich viele Gaben, viele Begabungen, natürliche und geistliche Begabungen. Und Herr, schenke, dass das noch viel mehr alles zur Entfaltung kommt, damit dein Name verherrlicht wird. Damit du dich darüber freuen kannst, dass das, was du in uns hineingelegt hast, dass das Früchte trägt, dass das zur Entfaltung kommt, dass du dadurch geehrt wirst. Lass uns auf dieser Entdeckungsreise das entdecken, was du uns geschenkt hast oder noch schenken willst, damit wir dir dienen können. Amen.